Deutschlandfunk Interview.
Bei den Kämpfen in der Ostukraine haben russische Truppen bei der Industriestadt Avdiivka Geländegewinne erzielt. Ukrainischen Militärbeobachtern zufolge haben sich ukrainische Einheiten aus dem südöstlichen Teil der Stadt und aus dem Industriegebiet zurückziehen müssen. Unterdessen hält die US-Regierung Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland für eine Beendigung des Krieges zum jetzigen Zeitpunkt für sinnlos. Ein Vertreter des Außenministeriums sagte, es habe den Anschein, dass Putin davon spreche, noch mindestens ein Jahr oder länger zu warten, bevor er ein Ende dieses Krieges in Betracht ziehe. Nach mehr als 21 Monaten des russischen Angriffskrieges schauen wir heute Abend auf den gegenwärtigen Stand mit Liana Fix, Osteuropa-Expertin des Council on Foreign Relations, des Rates für Auswärtige Beziehungen, in der US-Bundeshauptstadt Washington. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Frau Fix, wie entwickelt sich der Kriegsverlauf gegenwärtig?
Ja, tatsächlich muss man davon sprechen, und so hat es auch der ukrainische General Saluzhny selber formuliert in einem Artikel, dass es eine Pattsituation gibt zwischen dem ukrainischen und dem russischen Militär. Das liegt zum einen daran, dass Russland zu viel Zeit hatte, seine Verteidigungsstellungen auszubauen und damit der technologische Vorteil, den die Ukraine hatte, durch Waffenlieferungen aus dem Westen nicht ausgenutzt werden konnte. Und das liegt auch zum anderen daran, dass die Ukraine ihre militärischen Vorteile, ihre Beweglichkeit und ihre Innovationskraft in einem Schlachtfeld, was von Minenfeldern dominiert ist, nicht ausspielen konnte. Und leider ist davon auszugehen, dass sich das auch nicht mehr verändern wird vor dem Winter und dass auch zu Beginn des nächsten Jahres ein Durchbruch nicht zu erwarten ist auf dem Schlachtfeld.
Sie sprachen von technologischen Vorteilen. Das russische Militär setzt verstärkt Störsender ein. Mit welchen Folgen für ukrainische Waffensysteme?
Ja, das macht es für die Ukraine schwieriger, das, worin sie so gut waren, nämlich eben zum Beispiel Drohnen zu nutzen, um Russland zu finden und zu attackieren, um russische Truppen zu finden und russische Artillerie zu finden, dieses einzusetzen. Das ist eines der Themen, die auch der ukrainische General Saluzhny angesprochen hat, dass gerade Störsender und gerade diese technologischen Vorteile diejenigen sind, die entscheidend sein werden für die Ukraine in Zukunft, dass sie besseres Material als Russland zur Verfügung hat, weil dieser Krieg mittlerweile in völliger Visibilität auf dem Schlachtfeld geführt wird. Also die Ukraine sieht alles, was Russland tut, und Russland sieht alles, was die Ukraine tut. Und das macht es natürlich extrem schwer, einen taktischen Vorteil zu gewinnen und wirklich signifikante Fortschritte zu machen und nicht nur diese kleinen inkrementellen Geländegewinne, die die Ukraine bisher gemacht hat und damit eben die großen Ziele der Gegenoffensive leider bisher gescheitert sind.
Wir erreichen Sie in Washington, Stichwort Technologie. Mit welchen Waffen unterstützen die USA die Ukraine und mit welchen Waffen nicht?
Ja, mittlerweile haben sich die USA tatsächlich dazu durchgerungen, fast alles, was die Ukraine gefordert hat, mehr oder weniger zuzusagen. Sogar die weitreichenden sogenannten ATACMS, die russische Stellungen weit hinter ihren eigenen Linien treffen können, sind in einer speziellen Variante, das ist die Cluster-Variante, erlaubt worden, haben die Ukraine jetzt aber erst relativ spät erreicht. Die USA haben auch zugestimmt, dass ukrainische Piloten an F-16 Fighterjets trainiert werden, aus Dänemark, Niederlanden und aus Norwegen. Aber auch das wird erst nächstes Jahr auf dem Schlachtfeld zum Tragen kommen. Und das ist auch eines der Gründe, warum die Gegenoffensive nicht so erfolgreich war, wie man gehofft hat, dass viele der Vorteile, die die Ukraine durch wirklich technologisch vorteilhaftere Waffensysteme aus dem Westen hatte, dass diese Systeme relativ spät eingetroffen sind und dadurch im nächsten Jahr nicht mehr den gleichen Effekt eines Durchbruchs haben werden, den sie vielleicht im letzten Jahr noch hätten haben können.
Mhm. Frau Fix, ein Hilfspaket der Regierung für die Ukraine hängt gegenwärtig im Kongress fest. Die Republikaner machen ihre Zustimmung von schärferen Maßnahmen an der US-Grenze zu Mexiko abhängig. Inwiefern kann sich die Ukraine dauerhaft auf die USA verlassen?
Ja, das ist im Moment tatsächlich eine extrem gefährliche Situation. Es ist nicht mehr viel übrig von dem Geld, was der Kongress zur Verfügung gestellt hat, was sozusagen das Weiße Haus nutzen kann, um immer neue Waffenpakete zu schicken. Also es wird vielleicht noch bis zum Ende des Jahres reichen, aber dann wird es wirklich knapp und dann wird sich das auch auf dem Schlachtfeld bemerkbar machen, insbesondere wenn es um Luftverteidigung geht für die Ukraine. Und es ist bisher völlig unklar, weil es eben diese kleine Gruppe von radikalen Republikanern ist, die den ganzen Kongress im Repräsentantenhaus und im Senat im Prinzip in Geiselhaft halten, weil es bisher völlig unklar ist, ob diese kleine radikale Gruppe von Republikanern bereit ist, Zugeständnisse zu machen und was sie im Gegenzug dazu fordern werden und ob die Demokraten das so akzeptieren können. Und das ist im Moment sicherlich die gefährlichste Situation, in der die Ukraine bisher war.
Genau. Womit rechnen Sie? Mit welchem Ausgang?
Also es gibt die Möglichkeit, dass es zum Ende des Jahres oder zu Beginn des nächsten Jahres nochmal einen Versuch geben wird, in dem verschiedene Themen wie zum Beispiel Grenzsicherheit verbunden wird mit der Ukraine. Und das ist allerdings, wie gesagt, die Herausforderung für die Demokraten dann auf der anderen Seite, weil die Republikaner genau wissen, dass für die Demokraten die Ukraine wichtig ist und dann versuchen werden, bei anderen Themen so hart wie möglich zu verhandeln. Und da kann es durchaus auch einen Moment geben, wo die demokratischen Abgeordneten sagen, das sind für uns zu viele Zugeständnisse. Also es ist tatsächlich eine sehr ernstzunehmende Situation.
Frau Fix, die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik hat kürzlich in einem Aufsatz gewarnt, Russland könne seine Streitkräfte nach dem Ende der Kämpfe in der Ukraine binnen 6 bis 10 Jahren wieder aufbauen. Und NATO und EU müssten sich auf einen oder für einen eventuellen neuen größeren Krieg Russlands wappnen. Wie wird diese Bedrohung in der NATO wahrgenommen?
Ja, das ist tatsächlich eine realistische Perspektive, die auch von anderen Analysen unterstützt wird und die auch noch einmal deutlich macht, dass aus russischer Perspektive man sich nicht nur auf einen langen Krieg gegen die Ukraine einstellt. Russland hat seine Wirtschaft auf eine Kriegswirtschaft zum großen Teil umgestellt. Russland hat seine Budgetausgaben erhöht. Das heißt, es gibt keinerlei Anzeichen, dass Russland diesen Krieg für einen kurzen Krieg hält, den es schnell mit Verhandlungen beenden möchte. Aber es ist eben nicht nur ein Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, sondern es ist ein größerer Konflikt, eine größere Auseinandersetzung, den Russland gegen den Westen führen möchte. Das heißt, natürlich muss die NATO jetzt in dem geschwächten Zustand, in dem Russland ist, keine Angst vor der russischen Armee haben. Aber das bedeutet eben nicht, dass man zum Beispiel mit dem 2%-Ziel der NATO, 2% des Bruttoinlandsprodukts zur Verteidigung auszugeben, wieder entspannter umgehen kann, in der Hoffnung, dass die Ukraine das russische Militär erledigt hat, in Anführungsstrichen. Das ist nicht der Fall, sondern im Gegenteil, wenn Russland sich auf einen langen Konflikt einstellt, muss sich auch der Westen auf diesen langen Konflikt einstellen, zumindest solange sich nichts in der russischen Führung in absehbarer Zeit ändert.